MDR Kultur. Glaubenssachen.
Über Stolz, Ehre und Würde. Vom gehobenen und gesenkten Haupt. Eine Sendung von Robert Schurz.
Vor einiger Zeit gab es hierzulande einen Gerichtsfall, der zumindest lokal für Aufsehen sorgte. Ein Kommunalpolitiker ging gegen einen anderen zivilrechtlich vor, weil dieser ihn als Lügner bezeichnet hatte. Der Betroffene ließ verlauten, dass diese Behauptung gegen seine Ehre ginge und er seinen guten und unbescholtenen Ruf vor Gericht wiederherstellen wolle. Er sei stets darauf stolz gewesen, die Wahrheit zu sagen, auch wenn sie unangenehm wäre. Die Klage wegen übler Nachrede endete in einem Vergleich und mittlerweile koalieren die betroffenen Politiker sogar. Interessant an diesem Fall ist aber der Gegenstand der Klage, die Ehre oder der gute Ruf. Da gerät also jemand durch öffentliche Kritik in Verdacht, nicht korrekt oder unehrenhaft gehandelt zu haben und sieht seinen Namen in Misskredit gebracht. Nun will er seinen guten Ruf, sein Image retten und damit seine Ehre wiederherstellen. Hätte der betroffene Politiker früher gelebt, hätte er wohl seinen Kontrahenten zu einem Duell auffordern müssen, um seinen guten Ruf wiederherzustellen. Diese Duelle sind heute verboten. Dabei spielt die Ehre in unserem Rechtssystem durchaus eine Rolle, wenn auch nicht mehr in dem Maße wie vielleicht vor 200 Jahren. So ist im bundesrepublikanischen Grundgesetz klar geregelt, dass zum Beispiel die Meinungsfreiheit dort endet, wo sie mit anderen Grundrechten und Gesetzen kollidiert, insbesondere mit dem Schutz der persönlichen Ehre. Die Beleidigung einer konkreten Person kann also Folgen haben. Es muss aber nicht in jedem Fall so sein. So kann zum Beispiel der Grad der Vertrautheit zwischen zwei Menschen einen Unterschied machen, ob jemand wegen eines Wortes mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat oder nicht. Nicht in jedem Fall ist ein Lump oder alter Sack ein Fall für Gerichte. Unabhängig davon könnte man nun annehmen, dass Begriffe wie die Ehre oder der gute Ruf ihre Bedeutung von einst eingebüßt haben. So schreiben die beiden Theologen Matthias Wüttrich und Markus Höfner in ihrem Sammelband über die Ehre:
Es graust den spätmodernen Menschen Europas, wenn er das Wort Ehre schon nur hört. Zählt die Ehre nicht zu den längst überholten gesellschaftlichen Phänomenbeständen, die wir getrost und auch etwas erleichtert entsorgt haben und nie wieder recyceln möchten? Haben wir durch die Ehre beförderte irrationale Aufblähung der Verletzlichkeit im sozialen Verkehr nicht längst überwunden? Ist sie doch latent gewalttätig, hatte ihre unerträglichen Ausläufer im Nationalsozialismus und ist eng mit der Geschichte der Diskriminierung der Frau verbunden, bis hin zu den noch heute anzutreffenden schrecklichen Ehrenmorden.
Warum kämpft also der erwähnte Politiker um seine Ehre, wenn es sich dabei um ein antiquiertes Gut handelt? Nun, dieser Politiker steht mit seinen Gefühlen keineswegs allein. Begriffe wie Stolz, Würde und Ehre spielen nach wie vor in unserer Gesellschaft eine gewisse Rolle. Man denke zum Beispiel an Verstorbene, denen man ein ehrendes Andenken bewahren möchte, an das Ehrenwort in der Politik, den ehrbaren Kaufmann. Jugendliche bezeichnen Menschen, die sie für konkrete Taten bewundern und respektieren, als Ehrenmann. Im Rap geht es häufig um Beleidigungen, Stolz und Ehre. Wenn man sich den Begriffen der Ehre und Würde nähert, wird deutlich, dass sie stets eine Beziehung voraussetzen, ein Gegenüber benötigen oder in eine Gemeinschaft eingebettet sind. So kommen die Theologen Wüttrich und Höfner zu folgender Definition:
Ehre bezeichnet ein primär gemeinschaftsbezogenes, kulturell und historisch variables Wertschätzungs- und Anerkennungsverhältnis, das sich in der Interferenz von Selbst- und Fremdzuschreibungen aufbaut, stabilisiert und sowohl für Individuen wie Kollektive identitätsstiftend ist. Ehre ist ein emotional aufgeladener sozialer Ordnungsfaktor ersten Grades.
In Verruf geraten ist der Ehrbegriff in erster Linie deshalb, weil er missbraucht wurde und auch weiterhin missbraucht werden kann und deshalb Gefahr läuft, völlig beliebig zu werden. Mit dem Verweis auf die Ehre versuchen Menschen, selbst abscheulichste Verbrechen zu rechtfertigen. Aber wann genau jemand sich in seiner Ehre verletzt sieht, das ist subjektiv. Und nicht immer ist jede Ehrverletzung objektivierbar, geschweige denn ein Grund, um Gewalt anzuwenden. Was für den einen die schlimmste Beschimpfung ist, nimmt der andere mit einem Achselzucken entgegen und wendet sich ab. Oder es kommt anders und der durch Worte oder Taten Verletzte nimmt die Angelegenheit im wahren Wortsinn in die eigene Hand. Auch hier stellt sich in gewisser Hinsicht eine Machtfrage. Wer hat eigentlich die Macht, ein bestimmtes Verhalten hervorzurufen und wie ließe sich diese Macht begrenzen? Zum Beispiel durch verbindliche Regeln, die Folgen für denjenigen haben, der sie verletzt. Aber auch das ist komplex, wie ein berühmtes Beispiel aus der Welt des Fußballs zeigt. In diesem Beispiel geht es um unehrenhaftes Verhalten, eine Beleidigung, Provokation, Gewalt, Strafe. Es war bei der Fußballweltmeisterschaft 2006, als der französische Spieler Zinedine Zidane im Finale mit seinem italienischen Gegenspieler Marco Materazzi aneinander geriet. Der Italiener beleidigte die Schwester des Franzosen auf übelste Weise. Zidane, der die Beschimpfung hören musste, fühlte sich in seiner Familienehre verletzt und es folgte ein berühmt-berüchtigter Kopfstoß gegen den Beleidiger Materazzi. Zidane wurde des Feldes verwiesen. Der Spieler, der die hässlichen Worte gesprochen hatte, wurde nicht bestraft, weil der Schiedsrichter die Beleidigung nicht gehört hatte. Wenn dies der Fall gewesen wäre, hätte auch Materazzi gehen müssen. Zidane war der Führungsspieler seiner Mannschaft und so verlor diese das Finale wohl auch, weil er als sicherer Elfmeterschütze am Ende nicht mehr dabei war. Später sagte Zidane zu dieser Szene, dass er nicht stolz sei auf das, was damals geschah. Aber es sei ein Teil seiner Biografie. Damals sei er eben schwächer gewesen. Der in seiner Würde gekränkte Spieler ist durch sein Verhalten zum Verlierer geworden, weil er sich nicht an die geltenden Regeln gehalten hat, sondern sein Ehrgefühl über das Gesetz des Fußballs stellte. Und mehr noch. Der beschimpfte Spieler wurde von den Medien zusätzlich heftig kritisiert. War er doch ein Vorbild für viele Jugendliche. Wie konnte er so reagieren und sich zu dieser Tat hinreißen lassen? Jedoch, so rot und kritikwürdig das Verhalten von Zidane auch war, bleibt doch mehr als Störgefühl. Denn sein Gegenspieler, der das alles durch sein Verhalten erst provoziert hatte, kam eben ungeschoren davon. Er verschaffte sich und damit seiner Mannschaft einen großen Vorteil, indem er dafür sorgte, dass sich ein Ausnahmespieler quasi selbst aus dem Spiel nahm. Spielerisch konnte Materazzi mit seinem begnadeten Gegner nicht mithalten. Also provozierte er ihn mit allen Mitteln, um ihn auszuschalten. Ist das aber einfach als clever zu bezeichnen, frei nach dem Motto, der Zweck heiligt eben alle Mittel? Gewiss nicht. Auch weil man sich fragen kann, wer sich denn vielleicht zuerst so in seiner Ehre gekränkt gefühlt haben mag, dass er keinen anderen Ausweg sah, als seinen stärkeren Gegenspieler aufs Schärfste zu provozieren. Ganz so einfach ist es eben nicht mit der Ehre und dem Anspruch, die richtigen Dinge zu tun, zum Beispiel vernunftorientiert oder deeskalierend zu handeln. Der Grundkonflikt zwischen Ehre, Stolz und Scham einerseits und der Effektivität andererseits im Sinne von die richtigen Dinge zu tun, lässt sich nicht einfach auflösen. Glasklare Urteile sind häufig schwierig und das macht es spannungsreich. Es gibt zwei Beispiele aus der Antike, die das vielleicht verdeutlichen können. Man denke zum Beispiel an Odysseus und an Jesus. Zwei vollkommen gegensätzliche Persönlichkeiten, die für eine ganz eigene Geschichte stehen, aber doch in unserem Zusammenhang interessant sind. Der griechische Dichter Homer lässt seinen fiktiven Helden Odysseus diverse Abenteuer bestehen. Eines davon besteht er in einer Begegnung mit einem Riesen der Vorzeit. Er macht diesen betrunken und dann greift er zu folgender List.
Aber da jetzo der geistige Trank in das Hirn des Kyklopen stieg, da schmeichelte ich ihm mit glatten Worten und sagte, meinen berühmten Namen, Zyklop, du sollst ihn erfahren. Niemand ist mein Name, denn niemand nennen mich alle, meine Mutter, mein Vater und alle meine Gesellen.
Der Riese schläft ein. und Odysseus blendet ihn. Der Riese will Hilfe herbeiholen und ruft, »Niemand hat mich geblendet!« Die Folge ist, keiner kommt. Der listige Odysseus überlebt, indem er jeden Stolz ablegt und keine Scham kennt. Die Schlüsselszene ist die, da Odysseus dem Riesen Polyphem weismacht, sein Name wäre Niemand. Odysseus verleugnet zunächst seinen Namen, seinen Ruf. Er meint zu wissen, Namen sind bloß Schall und Rauch. Seine Ehre, die traditionell mit dem Namen verknüpft wird, ist ihm in dem Moment egal, da er sich Vorteile davon verspricht, ein Niemand zu sein. Das ist aber nur auf den ersten Blick eine radikale Selbstverleugnung. Man könnte denken, wenn man ein Niemand ist, dann hat man auch keine Würde, keine Ehre, keinen Stolz und auch entsprechend nichts zu verlieren. Aber man überlebt vielleicht, wie Odysseus, der damit seine Überlegenheit gegenüber dem Riesen aus der Vorzeit beweist. Und mehr noch, der Ruhm des Kämpfers steigt, gerade weil er den Riesen besiegt hat, was zuvor noch keinem Menschen gelungen ist. Die vorübergehende selbstgewählte Ehrverletzung, ein Niemand zu sein, verkehrt sich für Odysseus durch diesen Schachzug sogar in ihr Gegenteil. Die scheinbare Ehrverletzung ist nur ein Trick, um noch mehr Ehre einzuheimsen. Sein Verhalten ist so gesehen sehr effektiv, weil er nämlich seine Ehre sehr wohl im Blick hat und sie nur zum Schein fahren lässt, um sein Ziel zu erreichen. Er sucht bewusst die Konfrontation mit dem Riesen und schaltet diesen eiskalt aus. Ein Mythos ist geboren. Ganz anders reagiert Jesus von Nazareth. Da kam plötzlich einer, der sehr vieles in Frage stellte, was mit weltlicher Macht, Stolz und Ehre zu tun hatte. So war es in den Augen vieler Zeitgenossen wohl eine Ungeheuerlichkeit zu fordern, bei einer Auseinandersetzung nicht nur die eine Wange hinzuhalten, wenn man geschlagen wird, sondern auch die zweite. Jesus verzichtet hier im Gegensatz zum homerischen Helden gänzlich darauf, am Ende einen Zugewinn an Ehre oder Ansehen erreichen zu wollen. Er setzt auch auf Stärke und Überzeugungskraft, aber auf eine ganz andere Weise, als dies Odysseus getan hätte. Während Odysseus einen bestimmten Zweck verfolgt und seinen Vorteil sucht, gibt Jesus den Ehrbegriff nicht auf, sondern verschiebt ihn nur. Denn ehrenvoll agieren nach der Bergpredigt Jesu nun diejenigen, die friedfertig sind und nicht auf ein Duell, eine Konfrontation oder Gewalttat setzen, um dadurch im Leben ein gewisses Ansehen zu erreichen. Es geht bei der biblischen Erzählung von der rechten und der linken Wange aber ausdrücklich nicht darum, sich einfach verprügeln zu lassen, sondern vielmehr darum, die Gewalt oder eine Situation zu durchbrechen, indem eben nicht vorschnell aufgegeben wird, nur weil ein Mensch etwas Bestimmtes tut oder jemanden mit seinen Worten trifft. Es gilt, für seine Überzeugungen einzustehen, auch wenn das dazu führt, dass man ein zweites Mal geschlagen wird oder, im übertragenen Sinne, weitere Gegenargumente kommen. Sicher, man könnte den Angreifer genauso schlagen, wie er zugeschlagen hat. Ändert sich dadurch aber die Gewalt? Wird so ein Teufelskreis durchbrochen? Welche Reaktion ist am Ende würdevoller? In diesem Bewusstsein kann der Geschlagene sogar mit einem stolzen Gestus die andere Wange hinhalten. Eben nicht, um sich kleinlaut der Gewalt zu beugen, sondern vielmehr Standfestigkeit und Überzeugung zum Ausdruck zu bringen und sein Gegenüber so zum Nachdenken und schlussendlich auch zum Aufhören zu bewegen. Das vermeintliche Opfer bleibt so gesehen handlungsfähig, denn das Hinhalten der anderen Wange drückt ein aktives Handeln aus und nicht ein passives Erdulden. An dieser Stelle ist es vielleicht angebracht, näher auf den Gegenbegriff zur Ehre einzugehen, auf die Scham. Das Gefühl der verletzten Ehre ist das der Scham. Man fühlt sich gedemütigt, entwürdigt und möchte sich am liebsten verstecken. Der Kampf um die Ehre wäre also so gesehen der Versuch, das Gefühl der Scham zu vermeiden, seine Würde wiederherzustellen, um erhobenen Hauptes auftreten zu können. Nun ist es sicher kein Zufall, dass in der Bibel auch das Gefühl der Scham am Beginn der Menschwerdung steht. Im paradiesischen Status der Unschuld kommen weder Ehre noch Scham noch Würde vor. Auch bei Kindern unter 2 Jahren, so zeigen psychologische Studien, gibt es das Phänomen der Scham nicht. Scham entsteht erst, wenn sich Wertvorstellungen entwickeln und man schämt sich, wenn das eigene Verhalten von diesen Werten abweicht. So auch bei Adam und Eva, die in ihrer Unschuld sich nicht ihrer Nacktheit schämen, wie es im Buch Genesis beschrieben ist. Erst als sie die verbotene Frucht essen und damit zur Erkenntnis von Gut und Böse kommen, treten sie in den Bereich der Werte ein.
Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich.
Die Theologin Nicole Chibici-Revenu schreibt dazu:
Scham ist bereits in der Grunderzählung über das menschliche Dasein in der Paradiesgeschichte ein wichtiges Thema. Als das erste Menschenpaar seiner Verfehlung vor Gott gewahr wird, schämen sich die beiden. Und zwar nicht nur ihrer Tat, sondern auch ihrer Nacktheit. Scham tritt so als grundlegende Verfasstheit des auf sich selbst Zurückgeworfenen zutage.
Bezeichnet aber ist allemal, dass der erste Gegenstand der Scham die Nacktheit ist. Und diese ist in fast allen Kulturen ein Ausdruck von Schutzlosigkeit, Unterlegenheit und Machtlosigkeit. Den tieferen Grund dafür vermuten Anthropologen darin, dass die Nacktheit eben die Geschlechtlichkeit der Menschen sichtbar macht. Die Menschen bedecken ja in erster Linie ihre Geschlechtsorgane. Dies verweist wiederum darauf, dass der Mensch sich fortpflanzen muss, um als Gattung zu überleben. Und damit ist dies letztlich auch ein Zeugnis seiner Endlichkeit, die ihn von Gott unterscheidet. Wie aber kann dann ein Mensch überhaupt Ehre erlangen? Und geht es darum überhaupt? Denn in der Bibel verdeutlicht der Psalm 115 unmissverständlich Gott allein die Ehre. Dort, wo der Mensch verblendet vor Stolz agiert oder von Ehrgeiz getrieben, dort kann es gefährlich werden. So gesehen wird dem Menschen seine Ehre durch Gott zuteil. Sie kann nicht einfach gemacht werden. Der Mensch muss kein Gott werden. Nach christlicher Überzeugung wird der Mensch ein Mensch, weil Gott Mensch wurde. Dietrich Bonhoeffer bringt es so auf den Punkt:
Gott selbst verwandelt seine Gestalt in die Gestalt des Menschen, damit der Mensch zwar nicht Gott, aber Mensch vor Gott werde.
Wenn Gott also die Ehre gebührt, dann bleibt dem Menschen die Würde. Und die Menschenwürde ist universell und ausdrücklich nicht an ein religiöses Bekenntnis, eine bestimmte Weltanschauung oder an einen bestimmten Kulturkreis geknüpft. Die Würde kann einem Menschen nicht entzogen werden, wenn bestimmte Normen oder Wertvorstellungen nicht befolgt werden. Sie ist unveräußerlich. Die Würde des Menschen ist unantastbar, wie es im ersten Artikel des Grundgesetzes heißt. Dem ersten Artikel ist die Präambel des Grundgesetzes vorangestellt, die auf die Verantwortung vor Gott und den Menschen hinweist. Dies nicht im Sinne eines Bekenntnisses, das die religiös-weltanschauliche Neutralität des Staates in Frage stellt, sondern dies ist eher im Sinne einer gewissen Demut zu verstehen. Dass es nämlich etwas gibt, das über dem Staat steht und die Begrenztheit menschlichen Tuns zum Ausdruck bringt. Verfassungsexperten verweisen in diesem Zusammenhang auch auf den Unterschied zwischen einer Erwähnung Gottes oder der Anrufung Gottes. Weil sich in der Präambel des Grundgesetzes lediglich eine Erwähnung Gottes findet, wird dies auch nicht als Widerspruch zum religiös und weltanschaulich neutralen Staat verstanden. Die Würde wird so allen Menschen zuteil. Ganz gleich, welche Überzeugungen sie haben, woher sie kommen, ob sie gläubig sind oder nicht.
Über Stolz, Ehre und Würde. Vom gehobenen und gesenkten Haupt. Sie hörten eine Sendung von Robert Schurz. Es sprachen Stefan Wiefel und Henning Hartmann. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen: Die Kraft der Klage. Worte finden für das Unsagbare.
NDR Kultur.